Ein Ereignis aus der Zeit der ersten Gemeinde. Womit fängt es an? Es fängt an mit einem Mitarbeiter, Philippus. Ein Mitarbeiter mitten in der Wüste, in einer einsamen Gegend, an einer Straße nach Süden. Ein Mitarbeiter im Umbruch, ein Mitarbeiter vor einer neuen Aufgabe. Und wenn man sich hineinversetzt und einmal weiß, wo Philippus herkommt, sich damit beschäftigt, dann kann man sich gut vorstellen, was ihn in dieser Situation bewegte. Was soll ich nur hier in dieser gottverlassenen Gegend? Kein Mensch zu sehen? Und eigentlich wäre ich doch woanders viel wichtiger gewesen. Philippus kommt nämlich aus Samaria. Samaria, das war dieses Volk, was zwar mit dem Volk Israel zusammenlebte, aber wo es seit Jahrhunderten Reibereien, auch manche Überfälle und manche Attentate gab und wo man sich spinnefeind war. Und das Spannende war, dass Philippus von Gott dorthin geschickt worden war, um von Jesus zu erzählen, und der Erfolg war, dass viele Menschen offen waren, interessiert waren, sich auf die Predigt einließen und Jesus näher kennenlernten und zum Glauben an ihn fanden. Und da war Philippus eigentlich die zentrale Persönlichkeit in diesem Aufbruch. Und deswegen konnte er sich das eigentlich gar nicht erlauben, jetzt hier woanders zu sein. Da ist eine Dynamik, die geht los und da kann ich doch jetzt nicht weg. Und Gott sagt zu ihm, geh auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza, Gaza liegt am Mittelmeer, Jerusalem hoch in den Bergen, und dann geht es durch wüstes, ödes Land da in die Küstenebene runter. Geh dahin. Ich wüsste zu gerne, wie das passiert ist, wie Philippus diesen Auftrag bekam. Ob in einem Traum, in einer Vision, oder in seiner stillen Zeit beim Lesen der Bibel, beim Beten? Oder hat Gott einen seiner Mitchristen da beauftragt, ihn loszuschicken und ihm das zu sagen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, das Spannende finde ich, dass dieser Philippus bereit ist, als Gott ihm zeigt, du sollst etwas Neues tun, das auch zu tun und nicht zu sagen, ich bin hier unentbehrlich. Das ist sozusagen erstmal eine Mitarbeiterfrage. Wann ist es eigentlich dran, dass ich eine neue Aufgabe übernehme für Gott? Wir alle, wenn wir glauben, sind eigentlich Mitarbeiter, weil die Bibel sagt, jeder soll sich in der Gemeinde mit den Möglichkeiten, die er hat, einbringen. Aber wo ist unser Platz? Wo will Gott uns gebrauchen? Wir machen das manchmal zum Beispiel an Erfolg oder Misserfolg fest. Wenn das hier gerade so gut läuft, dann bin ich doch hier gebraucht, dann kann ich doch nichts anderes tun. Oder wenn wir dieses Ziel oder jenes Ziel noch nicht erreicht haben, dann muss man doch da dranbleiben. Philippus wird von Gott mitten raus aus dem Erfolg geholt, noch viele Ziele offen. Und aus der großen Aufgabe wird er in eine kleine Aufgabe hineingestellt, von vielen Menschen weg zu einem Menschen. Und daran wird deutlich, wie wichtig Gott jeder einzelne Mensch ist. Wir haben gestern und vorgestern Abend und gestern über Tag im CVM zusammengesessen. War ein spannender Tag, zusammen zu überlegen, was ist da jetzt eigentlich in unserer Jugendarbeit dran? Weil bestimmte Dinge haben sich gezeigt, sie gehen im Moment nicht so weiter wie bisher. Es muss sich was ändern. Was ist jetzt dran? Was ist für die einzelnen Mitarbeitenden dran? An welcher Stelle sollen sie in Zukunft dabei sein? Ein Prozess, der noch weitergeht, aber der jetzt intensiv gestern angestoßen wurde. Ich bin froh, dass einige Mitarbeitende, wir haben zwei davon hier eben erlebt, bereit waren, sich herausfordern zu lassen, zwischen jetzt und Weihnachten etwas Neues zu wagen. Sich auf Alpha-Kurs einzulassen. manche neben anderen Aufgaben, manche als eine neue oder die Hauptaufgabe. Gott will uns gebrauchen. Manchmal führt das durch die Wüste und manchmal wissen wir gar nicht so recht, wo es hingehen soll. Dann möchte Gott einfach, dass wir Schritte gehen und er wird uns zeigen, worauf es hinausläuft. Und dabei sind wir wieder in der Geschichte. Ein Mitarbeiter in Umbruchssituation in der Wüste. Zweiter Gedanke zu diesem Abschnitt. Ein Mensch auf der Suche nach Gott. Wenig später werden sich die beiden begegnen, der Mitarbeiter Philippus und der Kämmerer aus Äthiopien. Und wenn man sich das einfach nur mal vor Augen hält, dass einer, ein einfacher Mitarbeiter aus der Gemeinde und das andere eine echte VIP-Persönlichkeit, very important. Aus diesem legendären Königreich am Ende der Welt im Süden, wo die Welt gar nicht mehr weiterging nach damaliger Vorstellung, aber da im Süden, da ist dieses besondere Königreich da, das sogar von einer Frau regiert wird. Schon seit Jahrhunderten. Dynastien von Frauen. Und dieser Mann, der jetzt da vorbeikommen wird, ist einer ihrer engsten Mitarbeiter, einer ihrer engsten Vertrauten, ihr Finanzchef. Dafür musste dieser Mann auf vieles verzichten, zum Beispiel auf Familie. Das heißt in der Geschichte, er war ein Eunuch, ein Kastrierter. Es war klar, er konnte keine Familie gründen, konnte keine eigenen Nachkommen haben. So wichtig war dieser Job. Was lassen Leute mit sich machen, um bestimmte Jobs zu kriegen? Er war wichtig. Familie war ihm verwehrt. Er hatte andere Annehmlichkeiten. Also wenn man sich mal überlegt, bei damaligen Straßenverhältnissen wird er daherkommen, und wir haben es eben gehört, dass er unterwegs lesen konnte in diesem Wagen. Also ich würde sagen, das ist mindestens mal Mercedes S-Klasse der damaligen Zeit, wenn nicht sogar Bentley. Auf diesen Holperstraßen in Ruhe lesen zu können, das war schon Annehmlichkeit. Aber super, wenn man 3000 Kilometer reisen muss mit einer kleinen Karawane, so ein Auto zur Verfügung zu haben. Was war mit diesem Mann? Er war jemand, der auf der Suche war nach Gott. Und diese Sehnsucht war entstanden, als er in seinem Heimatland Menschen begegnet war aus diesem besonderen Volk. Manchmal waren die auch sonderbar. Volk Gottes genannt. Juden. Und das Spannende war, dass diese Leute aus ihrem Glauben kein Geheimnis gemacht hatten, sondern dass sie davon weitererzählt hatten. Und so hat er die Geschichten gehört von diesem Gott, der Menschen rettet aus Unterdrückung, Sklaverei, sie frei macht. Hatte gelesen von Führungsgeschichten mitten durch die Wüste. Von Bewahrungsgeschichten. Und er war mit den besonderen Lebensmaßstäben konfrontiert worden, die diese Leute in ihrem Leben praktizierten. Und das unterschied sich von dem, was er sonst in der Gesellschaft kannte. Die hatten andere Maßstäbe. Und das hatte ihn fasziniert. Und eigentlich hätte er sich ihnen gerne angeschlossen, aber er war auf eine Grenze gestoßen. Wenn er nämlich ganz zu diesem Glauben, zu den Juden dazugehören wollte, dann hätte er das ganze Gesetz, das sie hatten, erfüllen müssen. Und außerdem, als Eunuch konnte er gar nicht dazugehören. Er galt als Verschnittener, als einer, der religiös draußen ist. Und so war da diese Sehnsucht, diesen Gott näher kennenzulernen und gleichzeitig die Grenze, aber doch nicht ganz dazugehören zu können. Und dann war ihm eben dieser Entschluss, dieser Traum gereift, einmal im Leben nach Jerusalem. Einmal im Leben in diesem Tempel sein, von dem es hieß, dass Gott gesagt hat, wenn ihr mich sucht, dann könnt ihr mich da finden. Und so hat er sich auf den Weg gemacht, 3000 Kilometer durch wüstes Gelände und war nach Jerusalem gereist, um einmal in diesem Tempel sein zu können und diesen Gott anzubeten. Und jetzt auf der Rückfahrt. Ich vermute, dass es in ihm verschiedene Gefühle gab. Einmal wahrscheinlich ein bewegendes religiöses Erlebnis, was er dort hatte. Dieses großartige Gebäude, großartige Lieder, die dort gesungen wurden von Menschenmassen, verklärte Gesichter. Vielleicht haben manche so ein geistliches Erlebnis letzte Woche beim Spirit-Kongress gehabt. Religiöses Erlebnis, großartig, und doch, ich vermute, er hatte auch ein Stück Enttäuschung im Herzen. Denn er war jetzt auf der Rückfahrt und er hat das wieder erleben müssen, dass er nicht wirklich mittendrin dabei sein konnte. Man hat ihm einen der billigen Plätze im sogenannten Vorhof für die Heiden zugewiesen. Weiter kam er nicht. Und so war wahrscheinlich beides in ihm. Erlebnis, aber auch Grenzerfahrung, Verschlossenheit. Und dann hat er nochmal einen Schritt gemacht und gesagt, dann kaufe ich mir wenigstens eine dieser Schriftrollen von diesen heiligen Büchern, die die Juden haben. Und er hatte sich gleich eins der längsten ausgesucht, den Propheten Jesaja. Und er hatte dafür vermutlich ein kleines Vermögen eingesetzt. Er wollte diesen Gott doch näher kennenlernen, auch wenn sie ihn immer ein Stück außen vor hielten. Und so ist er jetzt auf dem Weg nach Hause, 3000 Kilometer wieder vor sich, in diesem Zwiespalt, und weiter mit der Sehnsucht, diesen Gott kennenzulernen. Ich finde das faszinierend, von einem Menschen mitzukriegen, wie wichtig es ihm ist, Antwort auf seine Lebensfragen zu finden. Die Frage, gibt es einen Gott? Und wenn, wer ist es? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich glaube, dass es auch heute Leute gibt, die diese Lebensfragen umtreiben. Ist da etwas dran an diesem christlichen Glauben? Oder soll ich doch lieber Buddhist werden? Oder was auch immer. Menschen auf der Suche nach Gott, es gab sie damals, es gibt sie auch heute, es gibt sie auch unter uns. Vielleicht sind in unserem eigenen Herzen auch noch manche Fragen offen. Ja, das ist die Chance, einen Glaubenskurs zu belegen, zu kommen, sich damit zu beschäftigen. Denn, dritter Gedanke, Gott ist auf der Suche nach uns Menschen. Diese ganze Lebensgeschichte, die Erfahrungen, die er macht, das Buch, das er sich gekauft hat und jetzt liest. Und wir werden merken, sogar die Stelle, an der er genau jetzt angekommen ist in diesem Buch, das ist schon seine Geschichte mit Gott, obwohl er diesen Gott immer noch nicht so wirklich kennt. Gott hat eine Geschichte mit ihm, weil Gott auf der Suche nach uns Menschen ist. Und jetzt setzt Gott etwas in Bewegung, damit er finden kann. Damit Gott ihn findet und er Gott findet. Und dazu braucht er Philippus. Gott ist auf der Suche nach uns Menschen. Und alle, die Christen sind, sollten das wissen. Dass Gott uns gebrauchen will, weil er auf der Suche nach Menschen ist, die ihn noch nicht kennen. Und es ist unsere Aufgabe, ihnen dabei zu helfen, ihre Fragen zu klären. Die Sehnsucht ihres Lebens zu formulieren und dann gemeinsame Schritte zu gehen, damit sie Antworten finden. Denn Gott ist auf der Suche nach uns Menschen. Und jetzt kommt der Glaubenskurs, zusammengedampft in wenigen Stunden auf einem Wagen zwischen Jerusalem und Gaza. Zwei Menschen im Gespräch über der Bibel und über die Fragen des Lebens und des Glaubens. Glaubenskurs, darum geht's. Und das Spannende finde ich, Philippus ist jemand, der vorbereitet ist als Mitarbeiter. Der befähigt ist, das zu tun. Wodurch ist er befähigt? Er kennt Jesus und hat schon manches mit ihm erlebt. Und er hat es gelernt, seinen eigenen Glauben und das, was er erkannt hat, in Worte zu fassen und weiterzugeben. In verständlichen Worten zu sagen, wer denn dieser Jesus ist. Von ihm zu erzählen, von seinem Leben, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung. Und was es bedeutet, an ihn zu glauben, sein Leben ihm zu geben und wie man dann leben kann als Christ. Philippus weiß das. Und unter uns Christen gibt es oft so eine Unsicherheit. Wie kann man das denn eigentlich sagen und formulieren? Einladung zum Alpha-Kurs. Denn da werden alle grundlegenden Fragen nochmal miteinander bedacht und ich kann lernen, darüber zu sprechen. Auch wenn ich schon vieles weiß und kenne und glaube, ist das eine Chance, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß, jemand aus dem Presbyterium hat neulich gesagt, jetzt mache ich mal wirklich was für mich und melde mich zum Alpha-Kurs an. Also nicht nur für Leute, die noch gar nichts mitbekommen haben, sondern auch für uns, um die Fragen noch mal vor Augen zu haben, um selbst noch einmal zu probieren, wie kann ich es formulieren, was mich bewegt, was meine eigenen Fragen sind, was ich aber auch schon verstanden habe. Auch dazu ist so ein Glaubenskurs eine super Gelegenheit. Und jetzt kommt es zur Begegnung und zum Gespräch. Und das ist Gottes Planung. Der Mann liest ungefähr eine der wenigen Stellen, die wie kaum andere dazu geeignet sind, dass Philippus ihm jetzt von Jesus erzählen kann. Es gibt kaum eine zentralere Geschichte im Alten Testament, die besser dazu geeignet wäre. Und Gespräche eröffnet man mit Fragen. Fragen, die Raum geben, um ins Gespräch zu kommen. Und so fragt Philippus, als er hört, was er liest, von diesem der verstummt wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. Verstehst du, was du liest? Der Mann muss laut gelesen haben, so wie man es damals eben tat. Vielleicht auch heute manchmal gut, schwierige Texte laut zu lesen, um sie sich besser klarzumachen, zu gucken, wo muss man das eigentlich betonen und wie liest man das jetzt eigentlich. Aber verstehen und gerade Bibel verstehen ist doch gar nicht so einfach, oder? Verstehst du, was du liest? Und mit dem Verstehen, das ist ja gar nicht so einfach. Da haben sich die Gelehrten schon viele Gedanken drüber gemacht. Wie ist das eigentlich, wenn man einen Text liest, ihn zu verstehen? Wissenschaftlich nennt man das dann Hermeneutik, die Lehre vom Verstehen und vom Auslegen. Und ich fand einen Gedanken von jemandem ziemlich spannend, der gesagt hat, das Verstehen liegt eigentlich immer auf drei Ebenen. Die oberste Ebene ist erstmal die, dass ich rein gedanklich verstehe, wovon redet der, was sagt er, kann ich das verstehen. Und schon das ist bei so Texten, die aus hunderten Jahren vorher kommen, gar nicht immer so einfach. Wenn ich aber verstanden habe, was will denn der, der das geschrieben hat, jetzt hier sagen, dann kommt die nächste Frage, hat das was mit mir zu tun? Hat das Bedeutung für mich? Das ist die zweite Ebene des Verstehens. Welche Bedeutung hat das für mich und mein Leben? Und die dritte Ebene ist dann, wenn ich gemerkt habe, ja, das hat mit mir zu tun, da sagt er, dann geht einem so ein ganzer neuer Horizont auf. Und dann in diesem neuen Horizont zu leben, ist eigentlich die dritte Ebene des Verstehens. Verstehst du, was du liest? Wie könnte ich, wenn mir nicht jemand dabei hilft? Darum haben wir Kleingruppen beim Glaubenskurs, damit wir miteinander reden und gemeinsam versuchen können zu verstehen. Darum gibt es natürlich auch Hauskreise und Bibelabende und so weiter, wo wir miteinander darüber reden und einander versuchen zu unterstützen beim Verstehen der Bibel, Gottes Wort. Und dann sagt er, wie könnte ich? Und dann zeigt sich, wie spannend, wie tief er eingestiegen ist. Denn die Frage, die er Philippus dann stellt, ist eine, die die Theologen bis heute diskutieren. Von wem redet der Prophet eigentlich an dieser Stelle? Redet er von sich selbst oder von jemand anders? Genau darüber streiten Theologen bis heute. Und Philippus sagt, ich weiß, von wem er redet. Von Jesus. Und er erzählt ihm von dem Jesus, der ans Kreuz ging für unsere Schuld und den Gott aber nicht im Tod gelassen hat, sondern auferweckt hat. Und darum zwar keine leiblichen Nachkommen hat, aber ganz viele Nachkommen, die seine geistlichen Kinder sind, die ihm folgen, mit ihm leben. Und so kommen sie weiter ins Gespräch über die Bibel. Und genau das wünschen wir uns, dass das passiert bei Alpha. Dass wir so ins Gespräch kommen und Jesus besser verstehen lernen. Gottes Geschichte. Festmachen im Glauben ist der nächste Schritt. Sie kommen weiter. Sie haben anscheinend auch über, wie denn Glaube konkret wird, gesprochen. Und Philippus hat ihm erzählt, dass der normale Schritt, wenn man zum Glauben kommt, ist, dass man sich taufen lässt. Überall in Missionssituationen ist das so, dass der Schritt in den Glauben mit der Taufe verbunden ist. Ich sage, ich will Christ werden, dann lasse ich mich taufen. Ich sage, ich gehöre zu Gott und Gott bestätigt in der Taufe, du gehörst zu mir. Wenn wir natürlich wie bei uns Kinder taufen, dann braucht es andere Schritte, wie man das nochmal deutlich machen kann. Ich will im Glauben festmachen. Das ist zum Beispiel auf unseren Konfirmandenfreizeiten immer ein ganz fester Punkt, dass wir einladen zu sagen, lerne den Glauben kennen und wenn du willst, dann mach einen bewussten Schritt hin zum Glauben. Die Konfirmation selber ist so ein Angebot, eine Möglichkeit, im Glauben festzumachen. Und wichtig ist, dass Menschen da eine Chance zu bekommen und Glaubenskurse sind auch solche Chancen, Glauben nochmal festzumachen. Ja, das will ich. Einfach, weil es einem selber hilft bei der Klärung, wo stehe ich eigentlich? Gehöre ich zu diesem Jesus oder nicht? Natürlich ereignet sich das manchmal auch in ganz langen Zeiträumen und vielleicht auch ganz unmerklich, dass ich gar nicht sagen kann, da habe ich diesen Schritt gegangen, aber vielen hilft es, da konkrete Möglichkeiten zu haben, mal einen solchen Schritt des Glaubens zu wagen, zur eigenen Klärung. Und so sagt er, gibt es eigentlich irgendwas, was jetzt noch mir im Weg steht, ganz dazu zu gehören? Und man merkt, wie tief das Anliegen dieses Mannes ist und wie er es bis jetzt immer erlebt hat, dass er nie ganz dazugehören durfte, als es noch um das Volk Israel und den Glauben dieses Volkes ging. Da stand er draußen. Und er möchte doch wirklich dazugehören. Und dann gibt es von Philippus eine Antwort. Nichts steht im Weg, die einzige Frage ist, glaubst du? Deine Herkunft ist nicht entscheidend. Andere Dinge, die im Weg stehen könnten, sind nicht entscheidend, von wie weit du herkommst und was in deinem Leben bis jetzt gelaufen ist und wozu du fähig bist oder nicht. Es ist auch nicht entscheidend, wie lange du jetzt schon den Glauben kennengelernt hast. Entscheidend ist, glaubst du? Und dann legt er das kurze Glaubensbekenntnis ab, das damals so üblich war. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das genügt. Ich glaube an Jesus. Und das reicht. Und darum sagen wir Gnade, Geschenk. Wir müssen es nicht verdienen, wir müssen keine Voraussetzungen bringen. Wir dürfen einfach an ihn glauben, uns ihm anvertrauen und wir gehören dazu. Festmachen bei Jesus. Und dann kommt etwas, was natürlich eigentlich ein bisschen ein Horror ist. Direkt nachdem er getauft wird, holt Gott Philippus raus aus der Geschichte und sagt, woanders habe ich was für dich vor. Und er muss ihn loslassen. Bei Glaubenskursen versucht man immer, dass man am Ende sagt, wie kann es denn jetzt weitergehen? Wenn jemand einen Schritt des Glaubens gemacht hat, wo kannst du jetzt weiter auch begleitet werden oder in welche Richtung kann es gehen? Das ist natürlich gut, aber manchmal ist das nicht möglich. Manchmal gibt es nur ein kurzes Zeitfenster im Leben, wo man das mitkriegt und dann gehen die Wege wieder auseinander und dann. Und das Schöne ist, dass Philippus dieses loslassen kann. Loslassen und ihn Gott anvertrauen. Er weiß, wer Jesus ist. Er hat ein Stück der Bibel. Und der Heilige Geist ist da in seinem Leben und wird ihn weiterführen. Und das finde ich so schön, dass wir auch diese Freiheit gewinnen können, Menschen dann auch wieder loszulassen. Es geht nicht darum, dass Menschen an irgendwelche christlichen Persönlichkeiten gebunden werden oder an Supermitarbeiter in der Gemeinde, sondern dass sie Jesus vertrauen, zu ihm gehören. Und da muss man Mitarbeiter auch gehen lassen. Paulus schreibt mal am Ende seiner Tätigkeit: Ich vertraue euch jetzt Gott und seiner Gnade an. Und im Philipperbrief schreibt er mal: Und der in euch schon so viel Gutes getan hat, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch weiterführen und ans Ziel bringen. Das ist die Aufgabe für Mitarbeiter, Menschen Gott anzuvertrauen und auch wieder gehen zu lassen, wenn es aus den Lebensumständen so ist. Wir können nicht jeden sein ganzes Leben lang begleiten. Freiheit. Aber zu wissen, Gott ist doch da, er geht doch mit und er hat eine Geschichte mit diesem Menschen und er bringt ihn weiter. Letzter Punkt, ganz kurz. Luther hat dann den Schlusssatz: Und er zog seine Straße fröhlich. Ist das nicht schön? Darauf läuft es hinaus. Jemand, der Jesus kennengelernt hat, der zum Glauben gefunden hat, einen Schritt in den Glauben gewagt hat, erlebt es Freude in meinem Leben. Eine neue Freude. Und wenn manchmal auch die Lebensumstände gar nicht so erfreulich sind, aber diese Freude kommt, weil ich zu ihm gehören darf. Weil bei aller Zerbrechlichkeit und Hinfälligkeit unseres menschlichen Lebens und auch angesichts alles Abschiednehmens, was wir auch manchmal tun müssen, er ist da. Mein Leben ist bei ihm in guten Händen und er hat eine Zukunft für mich. In diesem Leben und darüber hinaus. Und ich glaube, dass es für uns als Christen immer wieder wichtig ist, das wahrzunehmen. Es ist gut für Menschen, es ist das Beste, was Menschen passieren kann, dass sie Jesus kennenlernen. Weil es ihr Leben verändert, erneuert. Und eine Freude in ihr Leben reingibt, die sie nicht woanders finden können. Und darum machen wir Alpha. Damit Menschen die Chance haben, das für sich zu erleben und ihre Straße fröhlich weiterzuziehen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für all die Geschichten, die du mit unserem Leben gehabt hast. Welche Menschen hast du alle gebraucht? Welche Umstände hast du zusammengepuzzelt, um uns zu erreichen, die wir dich schon kennen? Danke, dass wir jetzt Teil einer Geschichte sein dürfen, wo dein Wort auch an andere weitergegeben wird und wo sie eingeladen werden, dich kennenzulernen. Herr, und darum bitten wir dich, dass du diesen Alpha-Kurs segnest, aber auch unsere anderen Begegnungen in unterschiedlichen Zusammenhängen in deine Hand nimmst, gebrauchst und segnest, damit das passiert, was hier passiert ist, dass ein Mensch die Sehnsucht seines Lebens kennenlernt, aber auch erfüllt wird. Weil die Sehnsucht nach Leben letztlich nur bei dir gestillt wird. Herr, und lass uns alle wieder entdecken, was für eine gute Sache das ist und wie fröhlich wir darum unseren Weg ziehen können. Amen.